Ja, hallo und willkommen zum dritten Vortrag heute Vormittag. Wir begrüßen ganz herzlich den Ralf Lang. Er möchte uns heute die MariaDB mit Galera näher vorstellen und das Ganze zeigen, wie man das aufsetzt mit einem Share Nothing Cluster letzten Endes. Viel Spaß dabei.
Danke. Hallo. Ich dachte, ich hätte es schon gedrückt. Hört man mich? Dann spreche ich einfach lauter oder vielleicht kriegen wir es hin. Kannst du mir noch kurz helfen, bitte? Ja? Okay, super. Hallo. Gleich zu Beginn eine Frage. Hat jemand von euch schon mal erlebt, dass ein System bewährt und gut funktioniert über Jahre? Man ist zufrieden damit und ist auch ziemlich sicher, dass man es gut gebaut hat und dass die, die mitgemacht haben, auch gut gearbeitet haben. Und plötzlich, und man weiß nicht warum, genau dann, wenn man es nicht brauchen kann, geht es nicht. Mal Hand hoch, wer hat das schon gehabt? Okay. Kann den Besten passieren und man muss damit rechnen, dass es passiert. Mir passiert es gerade wieder. Genau darum geht es hier. Es geht darum, Resilienz möglichst billig zu bekommen. Und wir sind heute beim Thema Datenbank. Vorher vielleicht kurze Vorstellung, B1 Systems, die Firma, für die ich arbeite, unter anderem auch Sponsor hier, mit verschiedenen Standorten. Der nächste ist in Dresden und vielleicht hat man das eine oder andere schon mal in einem Fachmagazin von uns gesehen. Ich mache das jetzt hier nur ganz kurz, weil googeln könnt ihr selber, sonst wärt ihr nicht hier. Ja, warum MariaDB? Und warum ein Galera-Cluster aufsetzen? Typischerweise beginnen die meisten Dinge ganz klein. Man baut eine Software, man braucht eine Datenbank, man nimmt die, die am leichtesten geht oder die man schon kennt oder die beim Betriebssystem dabei ist. Und da mein Betriebssystem fast immer OpenSUSE ist oder SLES, lande ich traditionell bei MySQL oder neuerdings bei Maria. Und die kleine, schnell mal gebaute Applikation wächst in ihrer Bedeutung. Sie wächst in ihrer Bedeutung für meine Organisation, für meinen Verein, für meine Firma. Und man gewöhnt sich daran, dass sie da ist. Und so möchte es bitte auch bleiben. Sie soll immer laufen. Wir wollen im Idealfall keine Unterbrechungen, schon gar keine ungeplanten. Und wir wollen aber kein Geld ausgeben. Es gibt sehr gute Storage-Architektur, die ein Teilproblem davon löst, wie man Systeme hochverfügbar machen kann. Und es gibt Firmen, die das sehr gut machen. Und es gibt sehr viele Leute, die sich gut damit auskennen. Aber ich bin es nicht. Sage ich hier ganz klar. Wenn es zum Beispiel um Multipath geht, ich habe keine Ahnung. Ich weiß, wie man das prinzipiell aufsetzt. Aber wenn das dann kaputt ist, da brauche ich dann auch den Experten. Und so geht es eben vielen. Und teure Spitzenhardware, die in sich redundant ist, will ich auch nicht. Jedenfalls, bis meine Applikation so wichtig ist, dass das halt die Geschäftsgrundlage wird. Aber vielleicht ein paar Begriffe zunächst. Was ist ein Cluster? Allgemein der Begriff des Clusters ist die Zusammenschaltung mehrerer Computersysteme zu einer Einheit. Ob das nun auf der Ebene des Betriebssystems passiert oder auf der Ebene eines Softwareangebots soll uns gar nicht so sehr interessieren. Und die Mitglieder im Cluster wollen wir nennen Knoten oder englisch Nodes. Das sind die einzelnen Bestandteile des Clusters. Zwischen den Clusterbestandteilen wollen wir Konsistenz herstellen. Bei unserer Datenbank wählen wir den Weg der Replikation. Das heißt, alle Änderungen, die bei einem Knoten eintreffen, werden den anderen Knoten mitgeteilt. Ich habe hier mal so ein bisschen was gebaut. Gehe näher auf das Setup ein und damit wollen wir vielleicht das ein oder andere veranschaulichen. Was können wir mit diesem Cluster erreichen? Hohe Performance auch bei Lastspitzen, aber nicht auf dieser Hardware. Das hier ist tatsächlich ein Demo-Setup. Wir können vor allen Dingen Lesezugriffe auf beliebig viele Knoten der Datenbank verteilen. Wir wissen, dass die Webseite unserer Konferenz über das Jahr wenig Zugriffe bekommt und im Umfeld vorher, da während und so ein kleines Stück danach ist es viel. Wir wollen uns vielleicht auf die Situation vorbereiten und unsere Applikation skalieren. Und auf der Datenbankebene könnten wir das beispielsweise machen durch Galera. Stellen einfach weitere gleichartige Knoten hin. Das wissen wir ja, wie das geht. Wir haben ja schon 3 gebaut. Warum nicht 5? Die Kopien sind garantiert immer auf dem aktuellsten Stand. Das ist ein Unterschied zur klassischen asynchronen Replikation, wie sie im MySQL oder im Maria schon immer mitkam. Bei der ist nicht die Garantie gegeben, dass die Replikation in allen Bestandteilen auf demselben Stand ist. Und, wie gesagt, nachträgliche Verbreiterung im laufenden Betrieb. Mit Einschränkungen natürlich, aber prinzipiell schon. Hochverfügbarkeit. Wir wollen, dass die Applikation wegen geplanten Wartungen des Datenbanksystems nicht stehen muss. Wir müssen das mit niemandem vereinbaren. Wir können die einzelnen Knoten nach und nach durchpatchen. Wenn wir gerade nicht alle ausschalten, läuft die Applikation mit einer weiterhin guten Performance stabil durch. Vielleicht nicht in der erwartbaren Spitze, da würde ich die Wartung dann doch nicht machen. Einfacher wieder in Bestandteile einzelner Knoten nach Ausfall bedeutet, ich möchte keinen Experten brauchen. Wenn ein Knoten mal ausfällt, Hardware geht kaputt, Stromausfälle passieren, Betriebssystem-Updates gehen auch mal schief und dann wird aus der geplanten Wartung eine nicht geplante längere Ausfallzeit. Es können viele Dinge passieren. Es kann auch jemand aus Versehen mal ein Kabel getreten haben und dann vielleicht den Netzwerkport mit rausgerissen. Und wir wollen auch während eines Applikations- oder Schema-Updates live bleiben. Da gibt es natürlich ein paar Spielregeln. Da können wir in einem 45-Minuten-Vortrag nicht alles erzählen. Aber es ist möglich, mit einer speziellen Konfiguration des Galera-Clusters, Rolling Schema-Update, einzelne Cluster-Nodes mit einem neuen Datenbankschema zu versorgen. Und der Cluster läuft weiter währenddessen. Dann haben wir den zweiten, den dritten, den enden Cluster-Node gepatcht und dann können wir die Features nutzen, die in dem neuen Schema drinstecken. Warum gefällt mir die Maria und warum gefällt mir der Galera-Cluster? Es ist Open-Source-Software. Ich kann nachgucken, wie es geht. Ich kann es reparieren, wenn ich schlau genug bin selbst oder den Kollegen fragen. Ich hänge nicht von einer bestimmten Firma ab. Es kostet kein Geld. Und das Galera selbst ist ebenfalls quelloffen verfügbar. Es ist allerdings ein Add-on. Seit einiger Zeit ist der kritische Part, der WSREP-Provider-Patch, in MariaDB voreingebaut. Sowohl wenn man die MariaDB-Distribution vom Hersteller verwendet, von der MariaDB AB, so heißt die Firma, glaube ich, als auch wenn man von der Linux-Distribution, mag das OpenSUSE, mag das was Red Hat-basiertes sein, mag das ein Ubuntu sein, da ist das schon mit drin. Man braucht nur das Galera-Modul zusätzlich einbinden. Und dann funktioniert es. Wir haben außerdem nicht umzulernen. Wenn wir andere Cluster-Techniken anschauen, beispielsweise den MySQL-Cluster, wie ihn Oracle anbietet, mit dem NDB-System, da müssen wir tatsächlich umlernen, wie meine Datenbank funktioniert. Hier dagegen haben wir die InnoDB-Engine, die ist sowieso schon seit Jahren der Standard und davor das, was man eigentlich wollte, wenn man MySQL benutzt hat. Mit ganz kleinen Einschränkungen funktioniert die so weiter, wie wir sie schon kennen. Ja, schauen wir uns das Demosystem näher an. Wir haben hier drei sichtbare Knoten, jeweils Raspberry Pi 3. Ganz normal, so wie man das im Laden kaufen kann. Wir haben einen vierten Knoten, den habe ich versteckt. Da sollte eigentlich noch eine tolle Software drauf, die das Ganze benutzt. Ich war ein bisschen zu ambitioniert, habe im Hotel noch was gemacht, das ist kaputt. Davor schützt Galera dann nicht. Ja, davor schützt Galera nicht. Da muss man dann schon selber aufpassen. Ja, also drei Galera-Knoten haben wir. Den hinteren Teil einfach nicht lesen. Alle Knoten funktionieren gleichberechtigt. Anders als bei anderen Replikationssystemen gibt es jetzt nicht sowas, dass ich sage, das ist der Master und das sind die Slaves, der darf schreiben und die dürfen nur mitschreiben. So funktioniert das nicht. Wir können natürlich, wenn wir daherkommen und auf Galera umstellen, unsere restliche Konfiguration so lassen. Das funktioniert. Wir werden uns nachher noch mit ein paar verschiedenen Strategien beschäftigen, wie man mit so einem Galera-System arbeiten kann. Prinzipiell kann aber auch auf alle Knoten konkurrierend geschrieben werden. Was heißt das? Ich kann auf den ersten Knoten schreiben und gleichzeitig oder abwechselnd auf den zweiten, auf den dritten und die Replikation funktioniert und die Konsistenz ist gesichert. Mit Einschränkungen. Tatsächlich, der Schwerpunkt liegt auf die Konsistenz. Wenn man genau dasselbe Datum, genau dieselben Zeilen in einer Datenbanktransaktion auf mehreren Nodes gleichzeitig schreibend angreift, da gibt es Probleme, die kann man technisch nicht lösen. Das sind einfach auf der logischen Ebene Probleme. Das wird der Cluster dann zurückweisen und wenn die Applikation das merkt, probiert sie es einfach nochmal. Jetzt ist keine Kollision mehr und die Transaktion kann angewendet werden oder sie wird eben nicht angewendet. Das Schöne ist, ich habe vorhin schon mal Storage gesagt, es ist tatsächlich ganz einfach. Ich nehme drei beliebige virtuelle Systeme oder physische Systeme. Ich brauche kein Cluster-Dateisystem, ich brauche kein NFS, also kein Network File System, ich brauche keine DRBD-Replikation, das kann ich mir alles schenken. Share Nothing heißt, alles wird auf Applikationsebene repliziert und die Systeme sind voll unabhängig. Das erspart mir eine Menge Kopfschmerzen, weil Hochverfügbarkeit nach mehreren Vektoren, das muss man sauber planen und das muss man auch bezahlen. Muss man hier nicht. Semisynchrone Replikation von Änderungen bedeutet, dass der Cluster einen definierten Zustand hat und dass ich davon ausgehen kann, wenn ich hier was schreibe und hier was, nein, da nicht, wenn ich hier was schreibe und hier was lese, dass ich das erhalte, was ich hier eben geschrieben habe und nicht einen anderen Stand. Gut. Wenn ich jetzt aber sage, ich habe diese Konsistenzerwartung, dann habe ich natürlich auch einen Nachteil eingekauft gegenüber der asynchronen Replikation. Und zwar, der langsamste Knoten bestimmt den gesamten Schreibdurchsatz des Clusters. Langsam bedeutet in dem Fall erstens natürlich die Hardware-Ausstattung oder ja, die Leistung, die das System eben hergibt. Man sollte möglichst gleichartige Knoten bauen oder eben im Rahmen eines Upgrades gleichartige größere an ein altes System abschließen und die alten irgendwann rausnehmen. Langsam bedeutet aber auch im Sinne von Netzwerkstrecke. Ja, also ein Schreibset muss ja an alle Knoten verteilt werden und von allen brauche ich die Bestätigung, dass es angewendet wurde. Insofern, die langsamste Netzwerkstrecke ist oft der reale Flaschenhals im System. Ein paar Dinge können wir mit Galera nicht machen. Wir haben gesagt, das Schöne ist, InnoDB geht und die Kehrseite ist, MyISAM-Tabellen gehen nicht. Es gibt da einen Patch, den kann man einschalten und dann wird man zum Beta-Tester. Man kann den Patch auslassen und MyISAM-Tabellen einfach innerhalb seines Replikationssystems nicht haben. Und dann funktioniert das ziemlich gut. Enterprise gut. So gut, dass zum Beispiel, ich weiß nicht, wir haben hier einen SUSE Cloud-Spezialisten sitzen, aber auch da wird Galera unter anderem für die kritische Infrastruktur benutzt und in vielen anderen Systemen. Was kann ich auch nicht machen? Ich kann das Log von meinem MySQL-System nicht in die Datenbank schreiben. Von einem Standalone-System kann ich das machen, bevorzugt mache ich das aber nicht, sondern auf die Festplatte direkt als Datei. Ich kriege ein logisches Problem, wenn ich das mache. Kann man sich ja mal überlegen. Einfach nicht machen, dann geht's auch. Und so manuelle Log-Table-Statements will man auf der InnoDB ja sowieso nicht unbedingt fahren. Stattdessen will man Transaktionen verwenden. Damit wird man auch Probleme bekommen. Einfach nicht tun. Was ist jetzt mit anderen Sachen, die nicht von der InnoDB-Engine abhängen? Was ist zum Beispiel mit DDL-Statements wie Alter-Table, Create-Table, Create-Database und so weiter? Droppt natürlich. Die logischen Statements werden repliziert, also die DDL-Statements, die ich so wie man es macht, eingebe. Manche haben vielleicht früher sich angewöhnt, durch die Hintertür zu arbeiten, direkt auf den Schematabellen einfach Inserts zu machen. Das kann man ja tun, so war es nicht vorgesehen. Und wenn man das tut, dann bekommt man keine Replikation. Beispielsweise das Benutzerpasswort ändern durch Update der User-Tabelle anstelle des korrekten Befehls, zum Beispiel über Alter. Das führt mich in Probleme. Das will ich nicht machen. Aber das ist sowieso nichts, was man richtig tun sollte. Und wichtiger Hinweis, die Systemtabellen selber sind zumindest in der Maria keine InnoDB-Tabellen. Die Systemtabellen sind MyISAM-Tabellen. Galera benutzt ein optimistisches Locking. Beim optimistischen Locking kann es mir passieren, dass ich nachträglich merke, oh, das kann ich doch nicht tun. Wie geht das? Optimistisches Locking ist vor allen Dingen ein Problem, wenn ich wirklich auf dieselbe Datentabelle und dieselben Datensätze konkurrierend auf verschiedenen Nodes schreibe. Dann kann es mir passieren, dass ich in der Commit-Phase, also dann, wenn logisch eigentlich alles schon passiert ist, erst erfahre, dass ich eine Kollision habe und in dem Fall weist Maria die Transaktion ab. Das ist ein Fallstrick. Wenn ich meine Applikation für Single Node geschrieben habe und bisher nur bedacht habe, dass eine Transaktion in der logischen Phase, da wo die einzelnen Statements stehen, dass sie da scheitern kann, dass sie da ein Problem haben kann oder ein Deadlock, dann muss ich jetzt eventuell noch einen Check mehr einbauen. Meine Transaktion könnte sonst zurückgewiesen werden, ohne dass ich das im Programm für möglich gehalten habe. Dann bekomme ich ein OK-Bubble und wenn ich das nächste Mal das anschaue, was da mit meinem Insert gemacht wurde, dann ist es gar nicht da. Kann man vermeiden, entweder indem man eben nicht konkurrierend auf dieselbe Tabelle auf zwei Nodes gleichzeitig schreibt oder indem man es abfängt, indem man im Programm eben nach dem Commit nochmal checkt, ob nicht doch ein Error da war. Und dann entweder ein Retry oder eine andere geeignete Strategie, um damit umzugehen. Wenn ich keine Transaktion habe, sondern auf einen Autocommit setze, also jedes Statement für sich betrachtet als Transaktion fahre, dann bietet Maria einen Schalter zusammen mit Galera, wo MariaDB selbst die Transaktion noch einmal oder noch n-mal versucht anzuwenden. Und erst dann sie als endgültig gescheitert betrachtet. Ja, wie funktioniert das jetzt beim Commit? Zunächst findet eine Transaktion lokal auf einem Node statt. Die ganze logische Phase, da wo die eigentlichen SQL-Statements stehen, wird lokal auf einem Node nur geprüft. Teil des Optimismus, Teil der Performance. Alle Änderungen, die dabei entstehen, werden zu einem sogenannten Write-Set zusammengefasst. Das wird beim Commit jetzt versucht anzuwenden. Dieses Write-Set wird allen Nodes nach einem deterministischen Algorithmus zur Entscheidung vorgelegt. Ich denke mal, dass hier nicht alle Datenbankstudenten sind. Deswegen gehen wir da mal lieber nicht so tief rein. Und die Transaktion wird am Ende auf alle oder keinen Knoten angewendet. Die Mehrheit hat recht. Was brauche ich? Ich brauchte zur Jahreswende, als ich dieses System schon mal benutzt habe, eine etwas neuere Version von MariaDB, als im Grundumfang von OpenSUSE verfügbar war. Ich habe deswegen ein Repository hinzugefügt, wo eine neuere Version verfügbar war. Das ist das Entwickler-Repository, aus dem auch jetzt die aktuellen Updates kommen. Das ist also kein Feld-, Wald- und Wiesen-Repository, das dann nachher nicht mehr gepflegt wird. Wird man wahrscheinlich heute gar nicht mehr brauchen. Und dann brauche ich die Pakete MySQL, MariaDB Galera und Galera 3. Nicht täuschen lassen. Das ist auch MariaDB. Das heißt nur so. Gut. Wollen wir mal kurz in den Cluster reinschauen? Ich habe hier schon mal was vorbereitet. Ich habe eine Tabelle CLT. Eine Datenbank CLT und dort habe ich eine Tabelle B1 Gewinnspiel. Ich weiß auch nicht. Ja, man muss es natürlich richtig machen. Ich weiß auch nicht, warum die so heißt. Und in diese Tabelle möchte ich jetzt einen weiteren Datenbankeintrag einfügen und dann zeigen, dass auf einem anderen Node die tatsächlich geschrieben wurde. Das war erwartbar, vielleicht ein bisschen langweilig. Es ist aber immer schön, wenn was funktioniert. Ich freue mich da immer total. Sieht ja auch besser aus. Okay, auf dem Node ist es drauf. Und jetzt sagen wir mal, der Herr Lang ist gar nicht gewinnspielberechtigt, der gehört ja zur Firma. Das wäre doch blöd, wenn der gewinnt. Halt, hier haben wir noch ein Fenster. Dann ist er eben auf allen Nodes jetzt auch konsistent raus. Was ihr hier vielleicht gesehen habt, ich hoffe, man erkennt es gut, diese automatisch vergebene ID ist nicht streng fortlaufend. Tatsächlich hat in dem Cluster niemand die Erwartung, dass die ID streng fortlaufend ist, sondern wichtig ist so nur, sie ist streng aufsteigend. Also es muss nach einer ID 4 nie eine ID 5 existiert haben. Ist aber kein Problem, weil eine Software, die das erwartet, die ist sowieso falsch. Ist nur eine Auffälligkeit, die es im Galera-Cluster zu beachten gibt. Jetzt haben wir die ganzen langweiligen Sachen gemacht. Jetzt, ich möchte nur jetzt gerne die Konsole vorher beenden. Sonst habe ich nachher Probleme. Jetzt wollen wir mal sehen. Ich hoffe, ich habe die richtig rum reingesteckt. Blau, 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 doch. Jetzt ziehen wir mal den Node 2 raus. So macht man das natürlich nicht. Das ist jetzt ein unerwarteter Ausfall. Ja, wir sehen, der hier hat direkt auf den Node 2 connected, ohne den HA-Proxy, weil den habe ich ja kaputt gespielt. Entsprechend komme ich hier nicht drauf. Wir werden uns nachher anschauen, wie man das Problem umgeht. Jetzt haben wir hier den Node 3, der geht noch. Wir haben den Node 4, der geht noch. Wie langweilig. Wir wollen jetzt mal ein bisschen schreiben auf diesem degradierten Cluster, also wo nicht mehr alle Teile drin sind. Jetzt lassen wir das Gewinnspiel mal in Ruhe und gehen mal in diese Mitarbeiterdatenbank. Das ist übrigens jetzt kein Datenschutzproblem, das ist eine Demo-Datenbank. Nicht, dass sich jemand wundert. So. Diese Firma hat viele Mitarbeiter. Noch. Das dauert zu lang. Es sind schlimme Zeiten. Wie gesagt, das ist jetzt nicht die Spitzenhardware, das ist auch nicht die etwas günstigere, die ich mir jetzt in der Cloud mieten würde. Das ist wirklich nur für Demos, deswegen dauert es ein bisschen. Aber wirklich lang. Hier ist noch der alte Stand, die Transaktion ist noch nicht durch. Ja, ich hätte vielleicht doch nicht so viele rauswerfen sollen. Der sich auskannte, war auch dabei. Gut, irgendwann ist diese Transaktion fertig. Ich mache einfach vorher ein bisschen Vortrag weiter. Und dann schalten wir den fehlenden Node wieder ein. Und dann wollen wir aber sehen, dass der auch wieder mitspielt und jetzt nicht noch die ganzen Mitarbeiter hat. Gut, wichtig ist, wir brauchen ein zeilenbasiertes Binärlog. Wer sich mit Maria oder MySQL ein bisschen auskennt, weiß, das Binärlog dient eigentlich der klassischen Replikation. Und in dieser klassischen Replikation gab es zwei Möglichkeiten. Ich konnte entweder ein zeilenbasiertes Format haben oder ich konnte ein logisches Format haben. Das logische Format hatte den Vorteil, dass man viel weniger übertragen muss. Das können wir hier aber nicht nehmen. Das zeilenbasierte Format hatte den Vorteil, dass es konsistent war. Dass es unter anderem auch sowas wie random konnte. Es gab auch noch einen Mixed Mode, den können wir auch nicht nehmen. Wir brauchen den hier. Dieses zeilbasierte Binärlog muss eingeschaltet sein. Wir schauen dann nachher mal eine Gesamtkonfig an. Und wir brauchen ein Netzwerk. In der Hauskonfiguration ist das Netzwerk bei SUSE zumindest und anderen Distributionen entweder auf Localhost gebunden oder ganz aus, ist für so ein Cluster beides nicht hilfreich. Das hier ist faul. Wir binden uns einfach an alle Interfaces. In der Praxis wollen wir uns nicht an alle Interfaces binden, sondern an die, die zu den anderen Cluster-Nodes zeigen und an das Interface, das den Weg zeigt zu einer zentralen Stelle, die meine Cluster-Nodes anspricht. Werden wir dann gleich sehen. Ja, wie gesagt, nur InnoDB wird repliziert. InnoDB sollte deswegen am besten unsere Default Storage Engine sein, ist nicht verpflichtend, aber dann macht man nichts kaputt. Hier noch ein bisschen was zum Tuning. Und ganz wichtig, wir brauchen einen Cluster-Namen und wir brauchen die Namen der Knoten in der WSREP-Cluster-Adresse. Jeder Knoten muss wissen, wie er zu einem anderen Knoten des Clusters kommt, der schon läuft. Dann ist alles einfach. Wie bekommen die neuen Cluster-Knoten eigentlich ihre Daten? Da gibt es die State-Transfer-Methode. Verschiedene sind zur Auswahl, haben ihre Vorteile und Nachteile. Rsync ist eben deswegen gut, weil das ist überall schon verfügbar. Das macht dann Rsync über SSH. Und die Knoten müssen sich also dann, wenn wir diese Methode so wählen, per SSH auch erreichen können. Das passiert sozusagen ganz am Anfang, wenn ein Knoten den Cluster betritt, joint, sagt man, dann gibt es einen Spenderknoten, den Donner. Und je nach Methode ist der Spenderknoten entweder dann ein bisschen beschäftigt und spielt eine Weile nicht mehr mit für die Produktion, oder es stört ihn überhaupt nicht. Und es ist nur ein bisschen Last. Das kommt auf die Methode an. Und wenn der zutretende Knoten den Status vom Spenderknoten erhalten hat, dann darf der mitspielen, dann nimmt er auch Anfragen entgegen. Jetzt habe ich gesagt, es muss immer schon einer da sein. Was ist denn in so Situationen, wo nicht alle da sind? Zum Beispiel, wenn wir den ersten Knoten haben, da gibt es ein Kommando Galera New Cluster. Das soll mir helfen, den Cluster aufzusetzen. Tatsächlich ist es in manchen Fällen kaputt. Das ist was, da sollte ich mir demnächst mal Zeit nehmen. Vielleicht einen Patch anbieten. Also wenn diese Methode nicht geht, zeige ich euch gleich noch eine andere. Weitere Knoten werden ganz normal als Datenbank gestartet, so wie die Standalone-Datenbank. Die suchen dann ihre Peers, ihre weiteren Clusterknoten. Einer von denen gibt sich dann als Spender her. Und was passiert dann eigentlich? Wie gesagt, beim ersten Start, Replikation mit der SST-Methode, der bekommt den Stand des Clusters. Gucken wir mal. Oh. Ich hätte da vielleicht noch was konfigurieren sollen. Das war sowieso keine gute Idee. Wir machen das anders. Wir machen es eine Nummer kleiner. Ich hoffe, ich habe jetzt die richtige Größe erwischt. Wenn ein Knoten wieder in den Cluster hereinkommt, in den laufenden Cluster, gibt es zwei Möglichkeiten. Solange der Knoten nicht zu lange weg war, nicht zu viele Änderungen verpasst hat, wird er mit Hilfe des Incremental State Transfers über das WSREP-Protokoll aktualisiert. Wenn es zu lang her war, zu viele Änderungen passiert sind, dann machen wir wieder einen Stage Snapshot Transfer, genau wie wenn der Knoten komplett neu wäre. Was ist jetzt zu lang, was ist zu alt? Das kann man konfigurieren. Es hängt letztlich davon ab, wie viele Replikationsevents man aufbewahren möchte. Gut. Ich habe gesagt, Rolling Schema Updates sind möglich. Standardmäßig ist das Feature aus. Standardmäßig repliziert die Datenbank ein DDL-Statement genau wie alle anderen Statements parallel, gleich nebenher. Das kann ich ausschalten und dann kann ich jeden einzelnen Cluster-Node separat aktualisieren, kann der Datenbank neue Tabellen hinzufügen. Neue Tabellen ist gar kein Problem, geht immer. Tabellen rausnehmen geht auch. Schwierig wird es, wenn wir lebende Schemata haben und eine neue Softwareversion braucht neue Felder. Da gibt es schon ein paar Einschränkungen. Neue Spalten immer nur hinten an die Tabelle anfügen, nicht in der Mitte oder so. Alte Spalten nur von hinten nach vorn löschen. Also eine Spalte in der Mitte der Datenbank kann ich mit diesem Rolling Schema Update nicht einfach entfernen. Ich kann vorhandene Spalten aber in kompatible Typen ändern. Beispielsweise ein Zahlenfeld in ein Feld, das größere Zahlen verträgt. Oder ein Stringfeld in ein Stringfeld, das längere Strings verträgt. Das kann ich machen. Das hängt einfach damit zusammen, wie dieses Replikationsprotokoll funktioniert, dass die Datenbank dann weiterhin Änderungen schreiben kann. Ja. Müssen natürlich auch die passenden SQL-Statements sein. Jetzt habe ich ja vorhin gezeigt, was passiert, wenn ich mich direkt mit einem Node verbinde. Das dauert aber jetzt wirklich zu lang. Dann bricht meine Verbindung zusammen. Ist ja auch nicht der Sinn des Clusters. Eine Möglichkeit wäre, mit dem Produkt MaxScale einen Protokollproxy aufzusetzen, der das MySQL-Protokoll versteht, der die Statements versteht, die da drin stehen und unterscheiden kann von sich aus, was ist ein schreibendes Statement, was ist ein lesendes Statement. Und dann kann er beispielsweise verschiedene Strategien implementieren für schreibende Statements und für lesende Statements. Und dann kann ich auch meine Software, die nicht cluster-aware ist, ziemlich gefahrlos darauf betreiben. MaxScale hat eine etwas komplizierte Lizenz. Ich möchte mich nicht dazu äußern, ist das jetzt frei, unfrei oder so. Das muss man sich anschauen, bevor man es verwendet. Und welche Version man verwenden will, muss man sich gut überlegen. Ich finde das Produkt gar nicht so schlecht. Es gibt aber als Alternative, wo man diese Frage nicht hat, den HA-Proxy. Der HA-Proxy kann vieles andere mehr. Ist free und open. Ist also, kostet auch wieder nur unsere Nerven, nicht unser Geld. Und im Grundumfang, in der Grundkonfiguration, war er mal gedacht als TCP-Proxy. Es ist aber ein modulares System. Es hat ganz viele Plugins. Und es gibt auch ein intelligentes Plugin, das ähnlich wie das MaxScale sehen kann. Ist das jetzt Schreibverkehr, Leseverkehr? Eine Strategie wäre dann darauf aufbauend, den Read-Write-Split zu machen. Das ist das, was man in einem Master-Slave-System auch manchmal gemacht hat. Es ist einfach, es funktioniert auch mit Software, die nicht cluster-aware ist, ist sehr günstig für leselastige Applikationen. Und wenn ich eben mehr Nodes brauche, stelle ich noch mehr Nodes hin, verteile über noch mehr Knoten meine Leselast, beispielsweise wenn gerade CLT ist und ich das Programm noch performanter anbieten will. Und wenn ich die nicht mehr brauche, schmeiße ich die einfach weg. Das ist einfach. Anders, bisschen komplizierter ist, ich kann vordefinierte Schreibpräferenzen vergeben. Ich habe auf meiner Datenbank verschiedene Applikationen und die Applikationen sind entweder Schreib-Lese-aware oder ich gehe einfach mit verschiedenen Ports auf die Datenbank als Trick. Und dann kann ich tatsächlich jederzeit die eine Datenbanktabelle von der einen Applikation von dem einen Node schreiben lassen, die andere von dem anderen und kann so den Gesamtdurchsatz steigern. Also ein Teil der Kosten von so einer Transaktion, von einer Schreibenden, sind immer nur auf einem Node. Ein Teil das eigentliche Schreiben sind auf allen Notes parallel. Und natürlich kann ich Round-Robin-Write machen. Dazu ist es aber nötig, dass meine Software auch cluster-aware ist, dass die versteht, dass Transaktionen spät scheitern können oder dass es mir eben egal ist, wenn einzelne Writes mal nicht passieren. Ist nicht geeignet für alle Workloads. Und wenn wir so eine Kollision haben, dann müssen wir eben intelligent damit umgehen. Jetzt möchte ich natürlich mal schauen. Ich hoffe, es hat... Nein, ich hätte das wirklich noch umstellen sollen. Gut, aber meine Zeit ist auch um, sehe ich gerade. Vielleicht lassen wir das beiseite und reden noch ein bisschen.
Genau. Vielen Dank. Ich würde jetzt gerne mal mit dem Mikrofon rumgehen und die Fragen auffangen.
Hi Ralf, danke für deine Präsentation. Kurze Frage, das System ist ja zur Replizierung demografisch, ne? Das heißt, wenn du drei Nodes hast und was passiert denn, wenn du einen Netzwerkfehler hast und alle drei inkonsistent sind, obwohl die noch schreiben?
Wenn ich einen Netzwerkfehler habe, wo alle drei Nodes inkonsistent sind.
Also das ist das Beispiel drei Nodes. Mhm. Einer steigt aus, ist okay. Ja. Das sind ja immer noch zwei. Was passiert denn, wenn alle drei nicht physikalisch aussteigen, sondern immer noch da sind und immer noch Informationen bekommen und schreiben? Wird das dann irgendwie verhindert, dass da geschrieben wird, weil nicht genug Nodes da sind? Oder was passiert, wenn die alle einen unterschiedlichen Stand haben, die Nodes?
Das habe ich tatsächlich noch nicht gehabt, dass sie dann einen unterschiedlichen Stand hatten. Ich hatte, dass sie ausgefallen sind, auch mal zwei von drei und nur noch ein Node da war. Und wir haben zusätzlich zu diesem Mehrheitsstand noch eine laufende Sequenznummer. Und wer die höchste Sequenznummer hat, der hat den aktuellsten Stand. Und so kann auch ein Cluster von einem bekannt validen Knoten wieder aufgespannt werden. Tatsächlich die Frage, wenn beide fortgeschrieben haben, den Fall habe ich noch nicht ausprobiert. In der Regel habe ich in der Praxis ein Proxy-System davor und alle meine Anwendungen schreiben mit dem Proxy und der einzige Datenpfad, der, also mir ist noch nicht passiert, dass der Proxy-Datenpfad weiter funktioniert hat und der Intercluster-Datenpfad nicht. Da kann ich dir echt nichts zu sagen.
Okay, trotzdem danke.
Ich habe da vielleicht auch eine Antwort zu. Also man braucht ja mindestens drei Nodes oder immer ungerade Anzahl, um diesen Clusterzustand herzustellen. Und wenn quasi ein Node nicht mehr die Mehrheit des Clusters sieht, dann geht er in Read-Only-Modus. Das heißt also, sobald einer quasi sagt, ich bin alleine oder ich sehe nur noch zwei, aber es waren vorher fünf, dann hören die auf zu arbeiten. Oder also nur noch lesend. Ich habe aber eine Frage zu dem HA-Proxy. Und zwar haben wir es vor einer Weile mal mit HA-Proxy probiert und der war super für Webanwendungen, die kurzlebige Verbindungen haben. Mhm. Der mag aber keine langlaufenden TCP-Verbindungen. Ist das irgendwas, wo ihr jetzt vielleicht mehr wisst? Ist das irgendwie besser in neueren Versionen? Oder?
Man kann da so einen Verbindungspool konfigurieren. Also das würde ich vielleicht besser im Zweiergespräch machen. Man kann so einen Verbindungspool konfigurieren. Man kann Verbindungen auch bestehen lassen, sodass sie eben nach dem Request nicht abgebrochen werden. Müsste man den konkreten Fall mal ein bisschen anschauen.
Ich komme mal rum.
Gerne.
Weitere Fragen noch eventuell? Ja, wenn keine sind, dann ist das kein Problem. Dann wünschen wir noch viel Spaß heute. Gut.